Auf Platz 2 unserer aktuellen Sachbuch-Bestenliste, also der für den Monat Juli, steht ein Buch mit dem Titel »Die schuldigen Hirten«. Es stammt vom Historiker Thomas Großbölting. Es ist ein Buch zu den Missbrauchsskandalen und den Umgang damit in der katholischen Kirche. Thomas Großbölting ist Jahrgang 1969, Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für Zeitgeschichte an der dortigen Uni. Nach Hamburg ein fröhliches Moin Moin, einen guten Tag, Herr Großbölting.
Moin Moin, Herr Klaus. Schön, dass wir sprechen können.
Sie listen in diesem Buch Schreckliches auf. Sie bewerten, Sie stellen in Zusammenhänge, Sie fragen viel und Sie fordern auch. Was vor allem möchten Sie mit diesem Buch, Die schuldigen Hirten, erschienen bei Herder Grad, erreichen?
Dieses Buch ist zunächst einmal eine Dokumentation dessen, was wir über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland, in europäischen Zusammenhängen, aber auch in globalen Zusammenhängen entsprechend wissen. Es ist in dem Sinne erstmal ein Buch, was an die Betroffenen gerichtet ist und deren Wissen sozusagen nochmal publik macht und dabei helfen soll, dieses Thema insgesamt besprechbar, skandalisierbar und damit auch bearbeitbar und nach Möglichkeit auch zu verhindern, dass es in Zukunft weiter sexuellen Missbrauch geben wird.
Eine Ihrer Forderungen, eine Ihrer Schlussfolgerungen, die Kirche muss nicht kirchliche Menschen zulassen, ich sag mal als Supervisor, als Controller, sie muss sich also einen Teil ihrer Deutungshoheit nehmen lassen, sie muss sich auch von außen führen lassen. Ist das realistisch, so eine Forderung?
Das werden wir sehen und wir haben jetzt der Zweifel in Ihrer Frage, der da mitschwingt, ist so ein bisschen begründet dadurch, dass wir jetzt seit 2010 eine öffentliche Diskussion um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche haben. Und tatsächlich haben es die Kirchenhierarchen nicht geschafft, einen Zugang zu finden, indem sie selber den Versuch der Kontrolle dieses Prozesses abgeben. Deswegen ist dieser Zweifel berechtigt. Ich halte es aber trotzdem für unabdingbar, dass man dazu kommen wird von Seiten der katholischen Kirche, nicht selbst steuern zu wollen, wie diese Aufarbeitung funktioniert, sondern vor allen Dingen den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen zu artikulieren und ihre Vorstellungen von Aufarbeitung auch verwirklichen zu können.
Wie groß ist eigentlich das gesellschaftliche Bewusstsein, das öffentliche Bewusstsein für das Thema Missbrauch an sich? Auch für mich ist es ein Unterthema, Missbrauch in der Kirche. Wir wissen, es gibt viele Fälle auch in Familien und anderen Zusammenhängen. Ja, wie bewusst ist uns dieses Thema eigentlich? Wir kriegen immer zu Zahlen jetzt von Kirchenaustritten, katholische Kirche, evangelische Kirche. Treten da Menschen vor allem wegen Missbrauchsskandalen aus oder kann man das so direkt gar nicht nachvollziehen?
Ihre Frage hat ja mindestens zwei Dimensionen. Auf der einen Seite, warum treten Menschen aus der Kirche aus? Und es gibt seit 1945 einen kontinuierlichen Aderlass von Mitgliedern, Männern und Frauen, die aus der katholischen Kirche austreten. Das wird durch den Missbrauchsskandal nochmal erhöht, ist aber nicht signifikant unterschiedlich von den Jahren zuvor. Also es sind immer 0,5 bis 0,7% der Mitglieder, die tatsächlich austreten. Den zweiten Punkt, den Sie ansprechen, den halte ich für einen sehr wichtigen. In mancherlei Hinsicht führen wir im Moment eine Stellvertreterdebatte. Wir debattieren angeregt und hitzig über die Fehler in der katholischen Kirche, über den Missbrauch in der katholischen Kirche. Als Forscherinnen und Forscher müssen wir aber sagen, dass wir gar nicht wissen, ob tatsächlich die katholische Kirche ein Hotspot, ein quantitativer Hotspot sexuellen Missbrauchs ist. Psychoanalytiker, Psychologen, Psychiater würden wahrscheinlich davon ausgehen, dass vor allen Dingen in Familien missbraucht wird und andere Organisationen wie der organisierte Sport beispielsweise, wie die Religionsgemeinschaften eher sekundäre Orte sexuellen Missbrauchs sind.
Ich persönlich hatte das Glück, als Kind und Jugendlicher nie Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden. Hatten Sie auch dieses Glück?
Genau, bin mit diesem Thema vor meiner wissenschaftlichen Beschäftigung nicht in Berührung gekommen, weder persönlich noch über Freunde, Bekannte, Verwandte. Also insofern gehöre ich auch zu den glücklichen Menschen, die keine Berührung dazu hatten.
Aber was treibt Sie dann an, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen? Ich muss den Hörerinnen und Hörern natürlich auch sagen, dass Sie einem fünfköpfigen Forschungsteam vorgestanden haben an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, das am 13. Juni eine Missbrauchsstudie für das Bistum Münster vorgestellt hat. Also Sie haben sich nicht allein mit diesem Buch damit auseinandergesetzt, sondern auf vielfältige Art und Weise. Warum? Was ist für Sie so wichtig, dass Sie sagen, ich als Historiker wende mich diesem brisanten Thema zu?
Als dieses Thema immer drängender, populärer wurde, habe ich mir selber ein früheres Buch nochmal vorgenommen, Der verlorene Himmel von 2013. welches ich geschrieben habe, um die religiöse Situation, die religiöse Zeitgeschichte in der Bundesrepublik und darüber hinaus seit 1945 zu beschreiben. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich nur an einer einzigen Stelle den sexuellen Missbrauch zum Thema gemacht hatte. Und das hat mich als Historiker, als derjenige, der eigentlich den Anspruch hat, die Dinge auch in ihrer Tiefe zu durchschauen, reichlich geärgert, sodass ich mir dann vorgenommen habe, erneut einen Blick auf die Machtverhältnisse, auf die verschiedenen Umstände in der katholischen Kirche zu werfen, die eben Missbrauch begünstigt und das Vertuschen ermöglicht haben.
Einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch würde ich an dieser Stelle gern vorlesen. Da geht es knapp in der Mitte Ihres Buches um Priester als Verkünder und Verkörperung des Wortes Gottes. Zitat: Es sind diejenigen, die den Kindern besonders viel bedeuten und die aus ihrer Rolle heraus eine Pflicht haben, diese zu beschützen, die die Betroffenen im Fall des Missbrauchs besonders stark verletzen. Nicht der fremde, von außen kommende Triebtäter, so die gängige Vorstellung von Missbrauchstätern in den 1950er und 1960er Jahren, sondern der Vertraute aus dem unmittelbaren sozialen Nahfeld des Betroffenen ist in den meisten Fällen der Akteur von Missbrauch und verletzt das Opfer gerade aufgrund seiner Vertrauensstellung ganz besonders. Studien zeigen, wie sich dieser Zusammenhang für den kirchlichen Kontext noch einmal zuspitzt. Der missbrauchende Priester tritt seinen Opfern nicht anonym oder ausschließlich als Vertreter einer speziellen Rolle gegenüber, sondern durchaus mit einer persönlichen Beziehung. Ende des Zitats. Sollten wir Kinder und Jugendlichen raten, nicht zu viel Vertrauen in die Männer Gottes zu investieren?
Das ist eine hochprovokante Frage, die tatsächlich in den Kern von religiöser Verkündigung und pastoralem Handeln zielt. Wir haben eben über die Quantitäten gesprochen. Vermutlich ist es auf der einen Seite nicht gefährlicher, sein Kind in eine Messdienergruppe zu schicken, als beispielsweise in einen Sportverein oder in die Schule. Auf der anderen Seite, und das haben Sie mit diesem Zitat illustriert, sind die Ermöglichungsbedingungen für Missbrauch im Katholischen nochmal sehr speziell. Kinder werden Opfer von sexuellem Missbrauch nicht obwohl, sondern weil sie katholisch sind und also eine besondere Nähe zu dem Glauben haben, für den der Missbrauchstäter, der klerikale Missbrauchstäter steht. Und es ist dann der klerikale Missbrauchstäter, der die Gottesliebe der Kinder auf sich lenkt, diese funktionalisiert und dazu dann nutzt, um seine eigenen Interessen zu befriedigen und Macht auszuüben. Das ist ein Zusammenhang, ein Vertrauensverhältnis, was dort missbraucht wird, welches und dieser Missbrauch kann dann Betroffene von Missbrauch eben entsprechend das Leben lang negativ begleiten.
Sich damit zu beschäftigen, hat Sie das nicht immer wieder von einer Erschütterung zur nächsten gejagt?
Für mich selber sind viele positive Erfahrungen, die ich mit eigener religiöser Sozialisation gemacht habe, durchaus in ein neues Licht getaucht. Also all die ich bin selber groß geworden an einer Schule, die damals von dem Kapuzinerorden getragen wurde, mit einem sehr charismatischen Schulseelsorger, der sich nie was hat zu Schulden kommen lassen. Und trotzdem sind diese Zusammenhänge, wie ich sie selbst erlebt habe, eigentlich genau die Settings, in denen wir jetzt auch den Missbrauch beobachten konnten. Und ich glaube, dass es vielen Katholikinnen und Katholiken ähnlich geht wie mir, auch wenn wir nicht unmittelbar vom Missbrauch persönlich betroffen sind, erscheinen doch viele der kirchlichen Zusammenhänge in einem neuen und nicht positiven Licht.
Sie lehnen in Ihrem Buch ein juristisches Tribunal ab. Ja, aber wie soll es denn gelöst werden? Wie soll denn Gerechtigkeit zumindest ihre Stimme erheben können?
Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich ein juristisches Tribunal ablehne. Und ich denke, dass es aller Mühen und aller Ehre wert ist, auch heute noch strafrechtlich zu prüfen, was es an Verfehlungen gegeben hat und ob man auch heute noch die Täter wie auch die Vertuscher entsprechend bestrafen kann. Das ist gar keine Frage. Das soll man tun und das muss man tun. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Schritt nicht ausreicht, sondern dass es darum geht, insbesondere dann, wenn man auch in die Gesellschaft wie auch in die katholische Kirche hineinwirken will, besser zu begreifen, aus welchen kulturellen Kontexten heraus dieser Missbrauch entsprechend möglich war. Und in dem Sinne möchte ich dafür plädieren, ja, Juristinnen und Juristen sollen diesen Komplex bearbeiten, aber es sollte meines Erachtens auch einen zweiten Schritt geben, in dem dann eben kulturwissenschaftlich arbeitende Menschen, Anthropologinnen, Historiker diese Frage auch noch einmal angehen.
Sehe ich es richtig, dass es Ihnen sehr wichtig ist, zu einer Versachlichung der Diskussion beizutragen?
Versachlichung der Diskussion in dem Sinne, dass wir einen kühlen Kopf brauchen, um über Konsequenzen nachzudenken. Das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite habe ich insbesondere auch persönlich im Gespräch mit betroffenen Männern und Frauen erst einmal lernen müssen, wie grundstürzend Missbrauchserfahrungen eine persönliche Biografie auch verändern bis hin zu zerstören können. Deswegen würde ich immer sagen, das ist auch so mein Berufsethos als Historiker, wir tun das mit dem Pathos der Nüchternheit, das ist völlig klar. Wir müssen aber auch im Hintergrund behalten, dass es hier tatsächlich um verletzte und zerstörte Kinderseelen geht.
Das sagt Thomas Großbölting, Autor des gerade erschienenen Buches »Die schuldigen Hirten«, Untertitel »Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche«, gerade bei Herder erschienen. Ich habe es eingangs unseres leider viel zu kurzen Gesprächs gesagt, Thomas Großbölting, dass Sie Jahrgang 1969 sind. Sie sind am Niederrhein aufgewachsen, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und da kann ich mir einiges vorstellen, an sehr schönem, an wunderbaren Gruppenerfahrungen. Aber nach all dem, was Sie über die Jahrzehnte jetzt gelernt haben, aufgearbeitet haben, glauben Sie noch an Gott?
Das frage ich mich momentan auch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Herr Klaus.